Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
So, auf die 1, 8 Sekunden Ruhe danach. 3, 2, 1.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 249, heute mit Felix.
Hallo.
Und mit Markus.
Hello again.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hi, hi. So, Corona?
wir spielen ein Spiel, ja? Quasi der zuerst Corona oder irgendwas in dem Zusammenhang sagt, der fliegt. Und der muss die nächsten Mal Döner bezahlen. So einfach ist das.
Ja, das wird uns, wir versuchen ja so wenig wie möglich darüber zu reden, aber ich glaube, so ganz raus kommen wir nicht, glaube ich.
In der Pre-Show haben wir auf jeden Fall schon gut aufgeholt und jetzt brauchen wir bestimmt nicht mehr so viel.
Ja, Markus ist ja extra wegen Corona zu spät gekommen.
Ingo, du bist raus.
Das ist keine zwei Sekunden.
Wunderbar, gewesen. Die Trophäe ist vergeben, ein Traum. Ne?
Ja. Er wollte ja unbedingt auch die Queen angucken oder so.
Unsere Queen ist demokratisch legitimiert.
Was ich gut finde. Bessere Queen als die andere Queen.
So ist das. Wer die Ansprache nicht gesehen hat zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Podcast hört, schaut es euch nochmal an. Ist nicht das Schlechteste, was sie gesendet hat bis jetzt.
Okay. Man kann auch ihren täglichen Podcast, macht sie noch täglich Podcasts eigentlich? Ich weiß gar nicht.
I don't know.
Ja.
Sie sagt auf jeden Fall, dass die Kinder Podcasts machen können für die Eltern.
Ja, stimmt, und stimmt.
Das genau, ich, ja. In der Ansprache der Kanzlerin kommen Podcasts vor. Ja. Das ist sehr cool.
Wunderbar.
Also wir quasi, also wir persönlich.
sind wir wieder relevant? Ihr seid auch relevant, weil ihr das richtige Medium hört sozusagen. Also es steigt definitiv. Also wir sind beliebt. Und
wir ganz persönlich, weil Angela Merkel gesagt hat, dass wir sehr gut sind.
Was macht man auch sonst, ne? Wenn man zu Hause sitzt und nicht weiß, was man mit seiner Zeit anfangen kann? Podcasts hören. Wunderbar.
Podcasts hören, ja.
Ja, also ihr hört, ich bin noch ein bisschen verschnupft. Also wenn ich hier irgendwie rumhustet, niest oder es ein bisschen nasal klingt,
dann liegt es an dem grippalen Infekt, den der irgendwo sich geholt hat.
Genau, weil eindeutig nicht Corona, weil ich habe ja geniest und gehustet.
Okay. Genau, du hast eine Schnupfnase.
Ihr habt eine Schnupfnase, ja, das ist ein bisschen. Und Kopfschmerzen und so. Also ich bin nur so halb da, bin unter Drogen, aber es läuft. Nichtsdestotrotz war die Woche bei mir jetzt demzufolge nicht so viel los, weil ich viel im Bett rumlag und viele Serien nachgeguckt habe. Ja, ich habe tatsächlich so ein paar Sachen aufgeholt. Ich habe es tatsächlich geschafft, so Hawaii 5-0, so Sachen, die man einfach nur, wenn man mal nichts zu tun hat, so guckt, so mal eine ganze Staffel, die mal hinten dran war, oder zwei Staffeln, die mal hinten dran war, mal wegzugucken. War auch mal ganz nett. Ja, hat total was gebracht.
Worum geht's bei Hawaii 5-0?
So eine Polizei Krimi-Dings-Serie auf
Cobra
Hawaii.
11. So wie Cobra 11.
So wie Magnum
halt
PI.
50.
Cobra 11 mal 50? Das klingt ganz schön gut.
Ja. Aber so Hawaii, viele Explosionen auf Autobahnen hast du noch nie gesehen im ganzen Leben.
Gut, Cobra 11 habe ich nicht geguckt, keine Ahnung. Aber Hawaii 5-0 gab es schon in den 80ern irgendwann mal. Und wurde dann halt jetzt vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren, sind auch schon in der 10. Staffel, also ist auch die letzte, wurde neu aufgelegt. Und ich fand es halt interessant, dass es mal ein anderes Setting ist. Es ist halt nicht irgendwie Los Angeles oder New York, sondern halt mal woanders. Und man sieht was von Hawaii. Und deswegen habe ich das damals irgendwie angefangen zu gucken. Und habe es jetzt fast aufgeholt. Ich bin fast wieder aktuell. Noch zwei Folgen. Dann wäre ich wieder auf dem aktuellen Stand sozusagen. Ja. Also das kann man machen, wenn man krank ist. Wunderbar. Was habt ihr so gemacht?
Schön. Was gab's? Homeoffice oder was?
Homeoffice. Ja.
Ja, mein Sozialleben ein bisschen eingeschränkt ansonsten, so mit Arbeiten so läuft ja.
Da muss ich nicht viel läuft.
Machen. Ja. Mein Sozialleben.
Hast sowieso keins, meinst du, ja?
Das ist, ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet.
Ja. Gut. Das ist ja schon traurig ein bisschen.
Jokes on you, Coronavirus.
Endlich gehören wir zu dieser Elite, die sich sowieso nicht ansteckt, weil wir keine Freunde haben. Ja,
das ist toll.
Endlich mal was Gutes. Hat der
Nerd. Kellerkinder live.
Ja, okay. Ja, nee, aber selbst eine andere Sache, die wir vielleicht als Nerds so ein bisschen machen, nämlich nach Außerirdischen suchen, können wir demnächst nicht mehr tun, weil... Ja,
also nicht mehr so einfach.
Weil wird sich, verabschiedet sich irgendwie. SETI at Home.
So.
Also SETI ist hier The Search for Extraterrestrial Intelligence. Und
Extraterrestrial.
Genau.
Extratestical. Das ist was anderes.
Was hörst du denn nun wieder?
Irgendwas kann ich dafür, dass du so nuschelst.
Tut mir leid, ich habe halt eine Schnupfnase. Was soll ich machen? Genau, also ich glaube, meine erste SETI-Sache habe ich irgendwie 99 gesucht nach meinem ersten Virus, wollte ich gerade sagen, nach meinem ersten Außerirdischen. Habe ich irgendwie 1999 gesucht und seitdem läuft es immer wieder auf irgendwelchen Computern bei mir und demnächst ist vorbei. Also es gibt jetzt, liegt wahrscheinlich auch nur alles an Corona, bin ich jetzt schon wieder raus.
Ja, aber dafür jetzt, da
im Corona-Kontext gibt es doch direkt schon eine Alternative.
Ja, habe ich auch schon.
At Home, genau.
Ja, hab ich auch
die
schon
haben sich jetzt quasi spezialisiert.
Ja, es läuft aber auch anders. Also während SETI at Home und viele andere diese At-Home-Dinger ja auf Boink laufen, ist es bei Folding nicht so.
Und das nicht gut, oder?
Das habe ich nicht gesagt, es ist halt eine andere Technologie, während ich sonst halt mein Boink-Client gestartet habe und da irgendwie LHC at Home und SETI at Home und zwei, drei andere Projekte noch so nebenbei habe laufen lassen, ist dieses Folding at Home, war irgendwie eine extra Software, dann war die Seite natürlich sehr schnell viel down, war ein bisschen sozusagen dem Ansturm nicht gewachsen und dann hat zumindest das Debian-Paket auf Debian, was, 9 oder 10, ich weiß gerade nicht, wo ich es installiert habe, ich glaube, es ist noch ein Debian 9, habe ich das installiert und es hat irgendeine Abhängigkeit nicht gefunden und das hat mich ein bisschen, fand ich ein bisschen doof. Während es bei Ubuntu ohne Probleme zu installieren ging. Es lief dann zwar trotzdem, ja, auch auf dem Debian, aber es hat irgendwie Fehler bei der Installation geschmissen und das war irgendwie, ja, nicht so schön. Das ist durch die Qualitätskontrolle gefallen. Aber auf jeden Fall Folding at Home kann man, wenn man Rechenressourcen übrig hat, gerne mitlaufen lassen. Oder wenn man jetzt einen Ersatz
jetzt
braucht.
Jetzt SETI at Home jetzt ja nicht mehr benutzt werden kann.
Nein, noch diesen Monat, noch bis Ende des Monats.
Aber ich, also die Wahrscheinlichkeit da jetzt
noch was
zu finden im letzten Monat.
Doch. Ich werfe alle.
Gut dabei bleiben.
Ich werfe alles, was ich habe, drauf.
Kam da eigentlich irgendwas Interessantes raus bei diesem ganzen Finde-Dingens? Haben die irgendwie einen coolen Pulsar oder was auch immer man da so findet?
Sie haben sich ja auch auf eine ganz spezielle Frequenz gesetzt und nur die durchgesucht nach Signalen, die halt rhythmisch sind sozusagen und nicht ein großes Spektrum. Und ich weiß auch gar nicht, warum man sich gerade auf diese Frequenz geeinigt hat. Ja, ich glaube, so richtig gefunden hat man nichts. Also ist mir zumindest nicht bekannt.
Sind Pulsare nicht auch genau dieses rhythmische?
Ja, aber vielleicht sind die in einem anderen Spektrum.
Keine Ahnung, ich habe gedacht, das verschiebt sich alles, je weiter es weg ist oder so. Ich kenne mich da auch nicht so richtig aus. Naja, ist ja auch egal.
Okay. Ja, ist jetzt jedenfalls demnächst vorbei. Ich weiß nicht, ob es für immer vorbei ist. Auf jeden Fall gibt's keine neuen Daten mehr ab Ende März. Also ab 1. April gibt's halt keine neuen Daten mehr. Und ja.
Dann hört's auf.
Das muss man noch sehen, aber zumindest gibt's erstmal keine neuen Daten mehr. Vielleicht fangen sie ja nochmal an irgendwann. Aber vielleicht ist das Thema auch sozusagen ausgelutscht. und man konzentriert sich jetzt auf anderes, so wie Welt retten.
Welt retten wäre natürlich praktisch, muss man nicht andere Welten erst finden,
ja, die dann retten. Also erstmal sich vor Corona retten und dann vielleicht vor der Klimakatastrophe. Retten kann man sich da schon nicht mehr.
Das ist nicht so wichtig. Klimakatastrophe ist kein Problem, es geht nicht so schnell, da sterben nicht so viele Leute sofort.
ja. Mhm. Gut.
Es wird uns nicht mehr betreffen.
Was jetzt, genau, die Klimakatastrophe?
Diese ganzen armen CDU-Wähler, die jetzt quasi da betroffen sind von dem Corona.
Ja, die sind von Corona betroffen, aber dafür nicht mehr vom Klimawandel. Wir sind ja nicht
deswegen,
so stark
deswegen
von...
Deswegen ist ja auch Corona wichtiger.
Na, Entschuldigung.
Ja.
Ja, weiß ich nicht.
Dein Virus bestätigt.
Ja. Oh, weiter.
Wir versuchen mal jetzt hier ohne Corona auszukommen, jetzt für die nächsten 40 Minuten, bitte.
Wir versuchen, ist ganz hart. Okay.
Ingo versucht es auf jeden Fall für mich.
Ich versuche es. Kommen wir zu den News. Da haben wir
endlich News?
Java News.
Neuigkeiten.
Ja.
Ach so, ich habe irgendwie falsch einsortiert. Warte mal, da muss ich jetzt einfach wie.
Ach so, nee, was? Doch, ja.
Doch, passt alles.
Ja,
mach da auch weiter.
Ich mache ja mal einen Anfang und erzähle euch davon, dass Java 14 heute released worden ist.
Schön.
Okay. Ist cool, oder? Das kann,
also die Programmiersprache. Java 14.
Oder die Standard Library oder.
Also das ganze Paket. Es gibt sowohl also Java Runtime als auch das SDK sind mit Version 14 jetzt verfügbar. Und in der Programmiersprache gibt es Neuerungen, zum einen gibt es jetzt sogenannte Records. Das sind Data Classes, womit man einfacher eben so Containerklassen deklarieren kann. Es gibt ein Pattern Matching, es gibt Verbesserungen bei Streams, es gibt, und das betrifft dann eher das Tooling, Verbesserungen beim Packaging. Und es gibt die Möglichkeit, Textblöcke zu deklarieren, was es sehr viel angenehmer machen wird, längere Strings im Code einzupflegen.
Ah, Syntax hat sich tatsächlich irgendwo geändert an der Stelle.
Genau. Und an den Switch-Expressions hat sich massiv was getan. Und wichtig zu wissen dabei ist vielleicht, dass diese Switch-Expressions, die sind jetzt wirklich in dem Standard drin und einige der Features, die ich vorher genannt habe, sind nur sind Preview-Features, an denen könnte sich noch was ändern sprachlich. Mhm. In dem Kontext kann man dann auch direkt sagen, dass das eben Java 14 ist kein Long-Term-Service-Release, sondern wird mit dem Erscheinen von Java 15 im September schon wieder outdated sein. Das nächste LTS-Release wird Java 17 sein im September 2021. Das heißt, wenn man keine Lust hat auf Updates, dann ist Java 11 das, wo man mitarbeiten sollte. Und dann auf deiner Seite, je nachdem, in welchem Entwicklungsphase man ist, kann man jetzt auch mit Java 14 anfangen und dann im Herbst auf Java 15 upgraden, nächstes Jahr dann noch zweimal und dann mit Java 17 produktiv gehen. Das hängt immer davon ab, wieso der zeitliche Horizont ist.
Mhm. Gibt es irgendwelche Breaking Changes zu den alten Versionen, ne? Wo man jetzt sagt, so, oh fuck, jetzt geht alles wieder kaputt.
Sie räumen auch auf, das schon, aber es ist jetzt nicht so, dass Dinge, die sie mit Java 13 gebracht haben, direkt wieder kaputt gegangen wären.
Sondern mit Java.
Mit Java von vor, man kann gar nicht mehr denken, wie lange das her ist.
Du meinst das, was jetzt gerade produktiv gegangen ist?
Also mit Sicherheit werden Dinge davon auch noch produktiv sein, weil gibt ja zu viele alte Systeme, wie wir alle wissen. Aber ja. Ich denke, es ist genug Zeit ins Land gegangen. Und die Dinge, die ausrangiert werden, also das sind so verschiedene Garbage Collector Ansätze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und der alte, also Solaris und Spark Ports werden sie entfernen. Zum Beispiel den.
Was ist
den
mit diesen ganzen Code. Leuten, die das brauchen?
Niemand braucht das mehr.
Alte Version. Sagst du so einfach.
Die können ja die alten Versionen weiter benutzen. Also es ist ja einfach, dann muss man irgendwann den Punkt finden. Entweder man aktualisiert sein Gesamtsystem oder man muss halt, wenn man wirklich auf dem System bleiben will, dann muss man auch auf der alten Java-Version bleiben. Man kann ja sogar für die alten Java-Versionen ja immer noch Support kaufen, wenn man verschiedenen Firmen dafür Geld in Rachen schmeißt. Also ja, nice. Insbesondere der großen Firma mit den Segelbooten.
Segelboot.
Oracle. Also die Referenz ging darauf, dass der gute Eigentümer von Oracle jedes Jahr da seinen Segelturn mitsegelt. auf dem sich auch schon SAP und Oracle medienwirksame Schlachten geliefert haben.
Haben sie gewonnen gegeneinander? Haben sie so Wasserspritzpistolen oder sowas aufeinander geschossen?
Angeblich hat einer von SAP, einer der SAP-Bosse, dem Oracle-Leuten den blanken Popo entgegengestreckt, als sie ihn geholt haben.
Das ja.
Kindergarten.
Genau, genau, Kindergarten, Deluxe.
Aber
dafür,
mit einer ganzen Menge Cash-Moneys.
Und viel zu viel Cash-Moneys. Ja, aber das Schöne daran ist, dass Java eben jetzt den neu oder den vor kurzem, insbesondere in Java-Rhythmen gedacht, neulich neu definierten Release-Zyklus einhält und es jetzt mit Java 14 mehr JEPs, also das sind diese Java Enhancement Proposals, ins Release geschafft haben als mit 12 und 13 zusammen. Also es entwickelt sich kräftig was auf der Plattform und ist ein guter Schritt vorwärts.
Das heißt, es dann ist noch nicht ganz tot?
Na, weit entfernt davon.
Okay, alles klar. Was ist jetzt mit diesem Jakarta-Zeug oder so? Das ist noch was anderes, oder? Ich bin da nicht
ja,
so drin.
Ja, das Jakarta-Zeug, Jakarta hieß mal JEE oder noch schlimmer, wie die meisten Headhunter immer noch sagen, J2EE.
Oh Gott.
Ja, Oracle hat das Ganze ja Open Source gegeben und das der Community übergeben, hat sich aber geweigert, die Namensrechte auch freizugeben. Mhm. Und deswegen musste es von JEE, Java Enterprise Edition, umbenannt werden auf Jakarta. Und das ist das, was da passiert ist. Und das Dramatische ist, ihr müsst entschuldigen, wenn wir da schon mal drüber gesprochen haben. Irgendwie dämmert.
Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, von daher ist
okay.
Egal.
Das Dramatische ist, dass auch APIs geändert werden. Also, dass es dann wirklich nicht einfach nur eine Namensänderung ist, so auf der Oberfläche, sondern dass
man
steht
überall Jakarta unterstrich blablabla drin oder was.
Den Code anfassen muss. Die Packages ändern sich. Also, in Java läuft ja viel über Packages, die common.sun.private.secret.api heißen oder sowas. Und das wird dann halt umbenannt. Jetzt
Jakarta,
ich habe kein Jakarta-IE-Beispiel gerade im Kopf. Ja, genau. Und da deswegen muss man dann seinen Code anfassen und neu kompilieren.
Ekelhaft.
Ja,
alten,
nicht gut.
Dreckigen Code anfassen. Nicht machen.
Ja, stell dir vor, du fasst die Datei an und dann landet das im Git und du bist der letzte Committer und dann kommt nach 2 Jahren jemand, du hast das kaputt gemacht. Ich habe doch nur, ja.
Ja, du bist schuld.
Ja.
Da hilft dann nur noch eins. Ihn ins Gesicht punchen und wegrennen. Ah. Das ist die einzige Möglichkeit, die du hast. Noch.
Du hast da professionelle Erfahrung, habe ich das Gefühl.
Yep. Juhu. Hat funktioniert. Würden wir mal.
Genau, ja. Dann packe ich in die Show Notes jetzt auch noch einen Jakarta-Link. Ich muss übrigens gerade zugeben, ich habe so Jakarta. Gut.
NPM, oh, NPM gekauft worden.
Ja, das fand ich auch so interessant.
Hätten wir auch zu Toten der Woche zu tun können.
Ja, soweit würde ich
von
jetzt.
Von Microsoft gekauft werden jetzt schon ein Todesurteil.
Eigentlich nicht. Also ich meine, GitHub ist ja auch noch da und so wie Microsoft gerade alle Open-Source-Projekte umarmt, ich meine, gut, kann man auch als Totdrücken bezeichnen, aber weiß ich nicht, finde ich gar nicht so schlimm, wenn
ja,
jemand.
NPM-Leute hatten da vorher ja dann, die sind ja auch nicht so super clean gelaufen.
Ja, und ich meine, kann ja auch positiv sein, wenn sich jetzt jemand drum kümmert, dass da nicht die ganze Zeit irgendwelcher Scheiß drin landet. Oder vielleicht ein bisschen aufräumt. Weiß ich nicht.
Es wird spannend, was sie damit anfangen. Also ich bin jetzt auch, ich glaube nicht, dass sie es gerade zumachen. Dafür genau funktioniert GitHub sozusagen zu gut. Ich finde, man merkt bei GitHub schon sehr deutlich, dass Microsoft da anfängt, sein Zeug reinzudrücken.
Ja, ihr Azure Crap, dieses
ja,
komischen Cloud-Müll, das stimmt.
Genau, bis jetzt aber nicht so wirklich zu negativ, oder? Und dann mal gucken, was sie mit NPM machen.
Wie gesagt, wenn es dazu führt, dass bei NPM ein bisschen mehr Kontrolle drüber läuft, wer da welche Pakete weiß ich nicht, hinlegt und weiß ich nicht, wenn bekannte Pakete dann plötzlich verschwinden und jemand mit demselben Namen so ein Ding aufmacht, was wir alles schon in den letzten Jahren besprochen haben, was auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass ja NPM so ein bisschen schlechten Ruf gekriegt hat, habe ich nichts dagegen. Ja, klar, muss man immer weiter beobachten, Aber wenn sozusagen der Würgegriff zu hart werden würde, würde einfach jemand einen alternativen Package Manager für Node aufbauen. Muss man
gibt's auch Yarn, oder?
Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Also da ist sehe ich jetzt kein Problem mit.
Ich finde, Yarn funktioniert auch ganz gut. Also ich hatte schon ein paar Mal so ein Package JSON nach Yarn Standard umgeschrieben, beziehungsweise halt nur angepasst und das war eigentlich super, super entspannt.
Ja, aber ist Yarn nicht nur das Tooling und die benutzen immer noch die NPM Registry?
Auch, aber du kannst überall auch einfach direkt die Source Links angeben und dann nimmt da die
her. Das kannst du mit NPM ja auch.
Weiß nicht. Auf jeden Fall.
Du kannst statt der Versionsnummer kannst du einen Pfad angeben.
Ja, aber irgendwie gehört nicht dieses NPM dann zu dieser NPM Corp dazu oder so und Yarn ist irgendwie unabhängig oder so. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie die Sachen wirklich zusammenhängen.
Also ich war gerade auf yarnpkg.com. Safe, stable, reproducible project.
Genau, der Yarn ist das Tooling und du kannst eine beliebige Registry benutzen. Aber dadurch, dass die npmjs.org ist halt das öffentliche Verzeichnis für JavaScript-Packages. npmjs.com, npmjs.com. Und das ist die öffentliche Registry. Also Yarn ist nur ein anderes Tooling, um diese Packages zu benutzen. Oder du hast halt deine private oder benutzt irgendein kleines oder sammelst dir für jeden Hersteller ein eigenes oder Herausgeber ein eigenes Repository dabei. Wobei du das nur machen kannst, wenn du dann davor wieder ein Repository setzt, dass das aggregiert, quasi proxy-ähnlich. Wie man es mit Nexus macht oder so. Also
ja. Nexus benutzen wir auch gerade für viele verschiedene Projekte. Nexus ist cool.
Nexus ist ganz nett. JFrog, die haben ja auch eine Registry. Die sind auch ganz, ganz gut gelitten, sag ich mal.
Ja gut, aber JFrog kenne ich jetzt nicht, aber Nexus.
Artifactory heißt das, genau. Ah, ja. Das Produkt von JFrog, die das machen, heißt Artifactory.
Ja,
genau.
Artifactory habe ich auch schon mal gehört. Wir haben auch beides, glaube ich, in der Firma. Ist so praktisch einfach. Auch wunderbar instanziert.
Ja, naja, so. Das ist so wie GitLabs. Die gibt's halt auch irgendwie wie Sand am Meer, oder?
Ja, sobald du quasi ein Dev-Team hast und die sind nicht zufrieden mit der Corporate-Lösung, haben sie halt was Eigenes.
Sehr gut.
Das gerade ist.
Das ist der Spirit. Mehr Ressourcen verballern.
Ja, aber ich meine, man will auch diese ganzen Atlassian-Sachen benutzen. Jetzt mal ganz ehrlich. Von dem her.
Ja. Zu viel aus einer Hand ist nicht immer gesund.
Besonders wenn die Hand auch nur Zeug eingekauft hat von links und rechts.
Und sie es selber nicht auf die Reihe kriegen, das gut laufen zu lassen.
Atlassian kann man gut für Jira und Confluence benutzen und dann legt man sich am besten GitLab daneben.
Ja, aber will man jetzt auch wirklich das GitLab und das Jira miteinander verbinden, weil das ich überlege das auch, weil also wir haben ja auch wir haben auch einen Jira und wir haben auch einen Confluence und wir haben halt auch Bitbucket, wo halt die ganzen Sachen gerade drin liegen. Aber es ist irgendwie doof und Bamboo ist noch viel döver. Es ist irgendwie, ich hätte lieber.
Bamboo habe ich tatsächlich schon öfter gehört, dass es nicht so gut läuft, ja.
Ja, ich will lieber ein GitLab mit GitLab Runner und sowas haben und da ist halt die Frage, migriert man einfach gleich alles von Jira nach GitLab rein oder verheiratet man irgendwie Jira und GitLab?
Das funktioniert, also das läuft bei uns.
Ja? Ja. Okay. Naja, also werden wir demnächst testen. Also ich meine, und das ist auch in Anführungsstrichen das Nette jetzt am Homeoffice, also so GitLab wird mehr verwendet tatsächlich und ich habe an das GitLab ja auch unser MetaMouse angebunden und das ist plötzlich auch dreimal so stark verwendet wie normalerweise. Also das sieht man. Also MetaMouse ist so eine wie Slack, bloß halt selber gehostet, eine Open Source Variante, plus wenn du ein paar bestimmte Features haben willst, musst du dann halt die Paid Variante dir holen. Und ja, kannst verschiedene Teams da aufbauen, kannst es halt auch gut an GitLab anbinden. Wobei GitLab ja irgendwann sich Jitter oder sowas gekauft hatte, ne? Hatten wir auch mal kurz ausprobiert. Aber die Integration zwischen MetaMouse und GitLab ist sehr gut. Also ich sehe jetzt hier auch, wie viele offene Merge-Requests und Pull-Requests und Nachrichten und sowas direkt in meinem Chat-System. Und ja, finde ich ganz gut.
Ist doch ganz nett dann.
Also, und ja. Also die Integration finde ich gut gelungen. Und wenn man GitLab hat und vielleicht ein eigenes Chat-System braucht, kann man durchaus mal MetaMouse sich angucken, wenn man es nicht sowieso schon mit drin hat.
Haben mich die Leute gesagt, irgendwie Rocket Chat ist der neue heiße Scheiß oder so.
Ich weiß auch nicht, ein anderes Team benutzt Rocket Chat und wir wollten uns mal kurz schließen und es wird dann auch eine Lösung fürs komplette Unternehmen geben.
IRC.
Genau, weil es geht einfach.
Wir haben bei uns Zulip laufen, das ist auch eine schöne Open-Source-Lösung.
Funktioniert oder ist es noch maintained? Weil das war doch das, was, wer hat das, PayPal oder nee, wer hat das gekauft? Na, irgend sowas, ne? Was?
Nein.
Nee?
PayPal hat Zulip gekauft, das wäre mir neu.
Na, irgendjemand hatte das doch gekauft. War das nicht so oder war das was anderes?
Open Source Projekte so kaufen? Wie sieht das aus?
Ja, acquired by Dropbox steht hier.
Dropbox, siehst du, Dropbox. Ich wusste doch, irgend so ein Ding.
Aber nachdem sie es gekauft haben, hat Dropbox es unter Open Source freigegeben, im September 2015.
Genau, und dann war die Frage, wird es jetzt immer noch weiterentwickelt?
Ja, ja, das wird weiterentwickelt.
Also
das,
es hat sich,
da passieren Dinge.
Hat sich eine Community gefunden, die das, weil das klang damals so, wir kaufen das, oh scheiße, wir wissen nicht, was wir damit machen, wir geben es Open Source und es ist uns wurscht.
Acquihire.
Ja, nein, das wird weiterentwickelt. Also,
okay. Ich hatte es mir damals nur ganz, ganz, ganz kurz angeguckt und habe es dann eher in die, nee, klingt wie, jo, brauchen wir nicht mehr, wir packen das jetzt mal nach Open Source, geht nicht weiter.
Wir hatten, als wir die Entscheidung vor jetzt fast 2 Jahren hatten, MetaMost und Zulip und noch ein paar andere evaluiert und auch installiert und ausprobiert und da hat Zulip gewonnen. Da war MetaMost mit seinen Clients und da waren verschiedene Sachen, wo das einfach extrem hakelig war, da war man nicht begeistert von.
Na gut.
Und das Interessante an Zulip ist, die haben ihre Channels, nennen sie Streams und in Streams hat man nochmal Topics. Das ist ganz angenehm, wenn die Leute es benutzen. Es gibt halt auch erstaunlich viele Leute, die es gar nicht benutzen wollen, aber gut.
Ja. Gut, also je nachdem, viele benutzen ja irgendwie Slack und hast du nicht gesehen, aber ich
Slack muss weg.
Slack muss wirklich weg. Ich bin in verschiedenen Slack-Channels drin und kürzlich wollte ich was nachlesen, was ich im Dezember einem geschrieben hatte. Und das ist halt so ein Community-Open-Slack, wo natürlich die Nachrichten schon gelöscht und archiviert sind.
Archiviert in DevNull, archiviert.
Archiviert Richtung DevNull, ja. Genau, das ist ärgerlich.
Kannst
du
dann aus DevRandom wieder rauslegen.
Ja.
So nach dem Motto. Ja, nee, deswegen, wenn man selber hosten kann, dann selber hosten. Da kann man auch einstellen, wie lange man das Zeug behalten will. Jo. Gut. Okay, dann hier hatten wir jetzt noch einen kurzen Ausschweif sozusagen ins Homeoffice. Und kommen wieder zu Windows oder so.
Windows?
Nee, jetzt, nachdem wir da Jan besprochen haben.
Achso, ja.
Da haben wir jetzt noch, ach so, den Mode, das muss ich ja jetzt schieben, das gehört da gar nicht zu, wir hatten das dazu geschrieben.
Oh. Was?
Das ist ein eigenes Thema. Und zwar, die andere News ist, dass GitHub jetzt eine CLI hat. GitHub hat ein Command-Line-Interface veröffentlicht.
Okay.
Mm, und das ist cool. Das macht Spaß. Okay. Für Leute, die Command-Line mögen. Du kannst dir Issues angucken, du kannst Issues anlegen, du kannst direkt über die Command-Line-Repository anlegen und Pull-Requests anlegen. Das ist das ist ganz cool. Das ist ein schönes Interface.
Okay. Interessant.
Not sure if want. Muss ich hier ganz
ehrlich. Und du kannst vor allem auch direkt Pull-Requests auschecken. Also, weil Pull-Requests sind ja meistens dann Branches in fremden Repositories, die du dann reviewen willst. Und deswegen willst du sie bei dir auschecken. Und dann kannst du direkt GH, PR, Checkout.
Ja, sehe ich gerade.
Oder PR-Nummer und dann Checkout machen.
Nee, PR, Checkout, Nummer hinten dran.
Ach so rum. Ja, okay. Ja.
Okay.
Ja.
Das ist cool.
Kann man zumindest.
Ja, macht Spaß. Ein bisschen mit rumgespielt. Eben primär benutze ich halt GitLab beim Arbeiten und GitHub nur so occasionally. Aber das, was ich ausprobiert habe, war ganz angenehm.
Okay.
Jetzt hör doch mal auf, hier rumzugehen, Mann.
Sorry, das ist, keine Ahnung, woran es liegt.
Das stört schon ein bisschen. So.
Okay. Gut. Ich reiß mich zusammen.
Ja, bitte. Gut. GitHub, Kli. Schön. Wunderbar. Denn jetzt Microsoft.
Alle Security-Sachen oder was? Geht's jetzt direkt schon wieder los oder was?
Ja, wir können auch noch kurz, wenn wir eh schon im Homeoffice noch kommen, dann machen wir jetzt kurz diese eine Homeoffice-Sache hier. Weil Steam hat einen neuen Rekord, 20 Millionen Nutzer gleichzeitig. Was wahrscheinlich auch auf Corona, sorry, ich muss es doch nochmal sagen, zurückzuführen ist. Kann natürlich auch sein, dass einfach plötzlich mehr Spieler da sind. Könnte aber auch sein, dass die ganzen Schüler plötzlich zu Hause sind und die Leute im Homeoffice sind und dann doch mal eine Runde spielen. Also, ja. Ich meine, ich habe auch gespielt, aber ich war krank, von dem her.
Das ist keine Ausrede.
Doch, ist eine Ausrede.
Hättest arbeiten können, wenn du schon im Homeoffice bist, wenn du schon faul im Homeoffice bist.
Du bist zu früh krank geworden, übermorgen kommt das neue Doom.
Ja.
Echt?
Ja.
Ist das cool?
Stimmt, Doom, wie heißt das?
Das hat eine ziemlich gute Kritik bekommen auf Heise.
Wie heißt das, Eternal oder was?
Ja, Eternal, genau.
Das ist jetzt, was mir Google vorschlägt, muss das neue sein.
Ja, am 20. März, ja. Demnächst, ja, gut. Und Half-Life Alyx, irgendein Half-Life kommt auch wieder.
Es kommt ein neues Half-Life, oh je.
Oh, das sieht schon nice aus, hey, da kann man jetzt mal nichts sagen.
Hm. Ja, aber so.
Achso, Half-Life, diese
VR-Brille.
Quatsch,
ja, ne? Ja, genau, braucht man eine VR-Brille, ja. Geht dann auch nur wieder auf Windows oder so, also sind wir so raus. Ja. Das nochmal kurz der Ausflug. Leute spielen plötzlich mehr. Wahrscheinlich werden sie auch mehr streamen und mehr Videotelefonieren und unser Internet wird demnächst zusammenbrechen, aber hey. Das ist
ja. Die haben doch gesagt, am D6 ist zwar mehr Traffic, aber nichts ist kritisch.
Ja, warum sollte auch? Also. Aber gut, gucken wir mal, wie es wird. Dann kommen wir jetzt zu Windows. Und von mir aus auch zuerst zu diesem SMB-Quatsch-Dings kaputt.
Also, ihr erinnert euch ja bestimmt noch an WannaCry.
Ja.
Nee. Wir haben die Chance auf noch ein WannaCry.
WannaCry Next Generation.
Again. Okay. Oder WannaCry Reloaded. passend dazu gibt es eine Schwachstelle, die keinen Namen oder Logo oder irgendwas hat, was sehr, sehr traurig ist. Das heißt, man kann gar nicht einschätzen, man kann es nämlich gut einschätzen, das ist nämlich nichts, ja. Das kann ja nichts sein, weil es kein Logo hat.
Kein Soundschnipsel, nix. Nicht mal.
Kein Soundschnipsel, nix, irgendwie nur so ein.
Furchtbar.
So ein Cert-Eintrag.
Warum reden wir denn drüber?
Ja, weil das hört sich cool an und vielleicht macht jemand noch ein Logo dazu. Das kann ja immer noch werden. Es ist eine Schwachstelle im SMB V3 Compression-Algorithmus, der dazu führen kann, dass du auf dem Remote, also quasi auf dem SMB-Server Code ausführen kannst, also typische Remote-Code-Execution-Vulnerability. Und das Ganze, so wie ich das verstanden habe, vor der Authentication, das heißt quasi, du brauchst dann nicht mal irgendwie Credentials auf dem Server.
User, na, geil. Setz dich in irgendeinen, weiß ich nicht, in irgendeinen WLAN rein, was zufällig irgendwo genau. Ein SMB-Server hat, scannst mal auf, machst mal Klick und
gehackt. Genau das ist der Plan, genau.
Sehr schön.
SMB V3 ist natürlich das, was viele Leute noch gar nicht benutzen, aber.
Doch.
Also, aus Versehen halt benutzen, genau. Also ja, alle haben es halt aus Versehen an, aber alle benutzen eigentlich nur das alte SMB, also V2 oder V1.
V1 benutzt wird mittlerweile echt wenige benutzt. Viele Samba-Server. Ich bastle ja auch gerade an einem neuen Samba-Server rum, habe ich letztes Mal glaube ich schon erzählt. Ne? Und
du implementierst einen?
Nein. Ich setz einfach einen auf mit Ceph im Hintergrund, Ceph-S im Hintergrund. Und Ja, also mittlerweile sagen alle Dokumentationen und alle und selbst Samba sagt ja auch, wir werden es in der nächsten Major-Version abschalten. Also V1 automatisch oder in der Default ist es ja schon aus sozusagen. Also du müsstest es schon explizit aktivieren noch und es wird in der nächsten Major-Version, also wenn es dann Samba 5 oder so heißt, auch komplett rausfliegen. Das heißt, ja, also viele machen es mittlerweile aus. Aber 2 wird tatsächlich viel verwendet und wenn du ein paar tolle Features haben willst, dann hast du 3 auch, also nicht nur an automatisch, weil alle neueren Samba-Versionen bringen das sowieso mit, sondern du hast tatsächlich auch Connections in dem Bereich. Genau, und da, ich weiß jetzt aber nicht, ob diese Lücke auch für Samba zutrifft, weil so wie sie beschrieben oder so wie ich es gehört habe bisher,
nee, ist nur
Windows ist auf Windows, genau, für Windows-Server sollte dringend gepatcht werden, also
sollte jemand mal tun, ja.
Wenn ihr in einem Unternehmen seid und es hat noch keiner gemacht, da würde ich jetzt mal großes Fragezeichen dran machen, also sollte dringend getan werden, weil das könnte sonst viral gehen.
Oh, eher wurmartig.
Naja, es könnte sonst nicht Corona einfangen.
Ey, was? Du bist gleich gepuncht und du sagst, ich darf nicht gehen oder was?
Ja.
Du machst so einen Quatsch die ganze Zeit. Ja.
Ich bin ja sowieso schon rausgeflogen, hört mich ja eigentlich schon ganz lange nicht mehr, weil ich bin ja eigentlich schon nicht mehr Teil dieser Sendung, da ich ja ganz am Anfang schon entfernt wurde.
Mhm, das stimmt. Ja. Wir schneiden dich überall raus. Überall. Du hattest eine schöne Zeit, Ingo, hier in unserer Show. Die Leute werden sich fragen, was hat der Ingo gesagt, dass der Felix gesagt hat, ey, Ingo.
Ja.
Ja, passend dazu noch eine Schwachstelle, die auch schon als kritischer gestuft werden kann, aber alles gar nicht so schlimm im Gegensatz zu diesem SMB-Zeug, nämlich Remote Code Execution in .lnk-Files, also quasi diesen Link-Files. Und da ist es dann so, wenn ein User ein Drive im Windows Explorer öffnet oder eine andere Applikation eine .lnk-File parst, dann kann quasi eine malicious Binary ausgeführt werden, die das Target-System dann quasi auf dem Target-System dann läuft. Also es ist schon relativ blöd, weil es quasi verschiedene Möglichkeiten gibt. Man muss nicht doppelklicken, diese Link-Files, sondern es kann halt über verschiedene Wege passieren, zum Beispiel über den Virenscanner oder was. Und das ist natürlich dann ein bisschen doof.
Ja.
Genau, da ist dann auch quasi runter bis Windows 2000, was steht hier, Windows Server.
Gott sei Dank, dass ich noch Windows 98 ansetze. Von dem
bis Windows 2012, 2008. For Itanium-based Service Pack 2.
Itanium, oh Gott.
Windows 7 bis hoch zu Windows 10, also quasi alle sind dabei.
Nee, mein Windows 98
lohnt
ist safe.
Sich also.
Mein Windows 98 ist safe.
Ja, läuft.
Good. Wunderbar.
Da kannst du bleiben.
Ja.
Das crasht halt einfach so jeden Tag einmal. Das ist auch kein Problem.
Sehr schön.
Ist halt einfach Neustart.
Ja, es hat auch gut getan damals einfach.
Mhm. Ja, das hat gut. Ja, Reboot tut gut.
Genau.
Das ist dann halt einfach die Wahrheit, ja.
Ist auch heute noch so, dass es ab und zu mal gut tut, mal einfach mal runterfahren.
Einfach mal neu starten.
Genau, einfach mal neu starten.
Einfach mal auch persönlich runterfahren, ja, so
ja.
Ein Stück weit.
Ja, das sollte man jetzt sowieso tun. Soziale Kontakte runterfahren, sich selber runterfahren.
Ingo.
Was? Weil ja, du hast sowieso keine sozialen Kontakte, von dem her brauchst du
das
auch
wollte ich gerade sagen,
weiter
deswegen
runterfahren.
Muss ich auch nicht runterfahren.
Aber es gibt Leute, die kennen andere Leute und interagieren mit denen und die sollte man jetzt runterfahren.
So.
Ja.
Ein anderes Ding, was in den letzten Wochen passiert ist, seitdem wir nicht mehr gesendet haben.
Noch was kaputt?
Genau. Intel hat ja so eine wunderbare Security Engine in den CPUs verbaut, die quasi deine kryptografischen Schlüssel und alles Mögliche beschützen,
dieses
dass
TSM
du quasi
Zeug,
jetzt
oder was?
Hm?
TSM-Zeug oder? Trusted Platform
TPM Module. Meinst du?
Ja, TPM, ja. Trusted Platform
Genau, Module. Also es heißt hier die Intel Converged Security and Management Engine, CSME, formerly Intel Management Engine BIOS Extension. Also quasi dieses Management-Engine-Ding.
Minix im dieses Minix, was gebootet wird, bevor das Linux gebootet wird.
Quasi, ja. Mhm. Und es ist quasi, es soll deine ganzen kryptografischen Schlüssel beschützen und dein BIOS und was auch immer. Und wenn da was schief geht, weil es quasi so weit drunter ist und nicht gepatcht werden kann, ist natürlich immer eine blöde Sache. Jetzt halt dazu gekommen mit CVE 2019-0090, also quasi schon letztes Jahr, gab es quasi eine Schwachstelle, die quasi den die Schwachstelle schon beschrieben und jetzt wurde quasi erstmal gezeigt, wie man die auch tatsächlich ausnutzen kann und das ein Problem für diese ganzen Secure Boot Angelegenheiten, wo du quasi darauf vertrauen musst, dass deine Root of Trust auch wirklich vertrauenswürdig ist. Und wenn dort quasi auf der untersten Ebene dieses Thema angegriffen werden kann, dann hast du da halt auf einmal ein Trust-Problem für all deine Computer. Und ja, das heißt, das läuft auch.
Ja, nee, man sollte einfach niemandem vertrauen, von dem her.
Hm? Genau, niemandem vertrauen, einfach
keine Kontakte.
Dann genau, keine LNK-Files anschauen.
Ja, und keine Samba-3-Connections, SMB-Connections aufmachen.
Genau. Alle Firewalls hochfahren und Services deaktivieren, die nicht benötigt werden.
Das ist immer ein guter Plan. Ja, alles, was läuft, ist ein Angriffsvektor. Deswegen quasi sagen wir
Sozial-
ja runterfahren.
Hardening.
Ja, runterfahren. Einfach mal runterfahren.
Genau, das ist quasi die ultimative Härtungsmaßnahme. Mhm. Genau. Es gibt noch was anderes, was reloaded ist. Wir hatten ja quasi davor über
WannaCry
Reloaded geredet. Jetzt Rowhammer, da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern.
Gott.
Also dieses RAM ganz oft quasi behämmern, bis dort die Bits geflippt werden.
Ja,
gibt's jetzt quasi einen neuen Angriff gegen DDR4-Riege, die theoretisch einen Schutz haben. Der nennt sich Target Row Refresh. Genau, jetzt haben quasi amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass dieser Target Row Refresh nur bedingt hilfreich ist, um diese Angriffe zu mitigieren. Mhm. Und genau, das Ganze funktioniert über Bitflip-Kombos, was ja erstmal schon mal ein guter Name ist dafür. genau, du machst quasi A, up, up, down, down, left, right, B, A und dann Enter und dann flippst du die Bits trotzdem. Das heißt, ein bisschen blöd. Schon wieder. Abgesehen davon sind halt auch überall in diesen ganzen Handys immer noch die DDR-Riegel, die halt noch angreifbar sind. Mit Rawhammer.
Hm. Das ist echt furchtbar, oder? Die CPU sind immer wieder kaputt. Die RAM-Riegel sind kaputt. Ist auch irgendwas noch ganz?
Nein.
Warte, ich guck mal ganz kurz. Nee, ich habe gerade nur richtig das geschaut, ich glaube nicht.
Nee,
okay. Doch, hier, wir haben eine positive Note,
ja?
Wenn du möchtest.
Okay, ja, sag mal.
Nämlich, Bug-Bounties funktionieren. Wenn du den Leuten Geld gibst, um zu arbeiten, dann arbeiten sie.
Wunderbar. Und du meinst Open-Source-Bug-Bounties funktionieren.
Mhm, genau, Open-Source-Bug-Bounties an der Stelle, genau. Vulnerabilities up almost 50% thanks to people actually looking for them. Das ist, glaube ich, das ist eine ganz gute Beschreibung.
Also ja, sonst kommt man in dieses OpenSSL-Problem, ne? Hm. Dass du irgendwie nur drei Leute hast, die sich irgendwie zwar coolen Code entwickeln, aber dann halt sich
und
irgendwie
nicht gegenseitig Student,
genug
der
kontrollieren. Quasi,
der immer vorbeigekommen ist. Ich habe da noch eine wunderbare Geschichte für die nächste Pre- oder Post-Show.
Okay. Genau. Lohnt sich also immer, unsere Pre- und Post-Shows zu hören, wolltest du damit sagen?
Immer. Grundsätzlich, auch wenn wir es nicht ankündigen, einfach mal immer den Stream hören, dass man einfach aus Versehen dann die Pre-Show mitbekommt.
Die guten News hören, ja. Okay. Mhm. Ja, nee, also Geld rauslegen hilft.
Mhm. Genau, Leuten Geld geben, damit sie für dich arbeiten, funktioniert wohl.
Was nicht hilft, ist kurzfristig anzukündigen, dass man alle Zertifikate sperren will, gefühlt alle.
Ja, das ist, nee.
Das war schon gemein.
Weiß nicht, wie viel Prozent waren? Das waren viele, oder? 10% oder sowas?
Also ich habe mehrere E-Mails gekriegt und war echt gedacht, scheiße, musst du jetzt machen, weil ja irgendwie nur, waren ja nur 24 Stunden Zeit oder so. Und turns out, yo, haben sie dann doch nicht alle revoked.
Habt ihr verstanden, was genau das Problem war? Also ich hab's nicht gelesen, muss ich sagen.
Ich hatte es gelesen,
ich habe keine Mail bekommen, deswegen habe ich mir gedacht, juhu.
Ja, kann nicht so schlimm raus sein. Ja, war ja auch nur, ich meine, da die Zertifikate ja nur in Anführungsstrichen nur 90 Tage maximal gelten, erledigt sich das Problem demnächst sowieso. Das ist ein CAA Rechecking Bug. Wofür stand CAA nochmal? Gute Frage. Auf jeden Fall in dieser Software war irgendein Bug, der auch noch nicht so lange drin ist. Ah doch, war seit Juli 2019 da drin. Und deswegen haben sie halt gesagt, ja, sie müssen so und so viel Millionen Zertifikate sperren. Haben auch nur sehr wenig Zeit gelassen. Also nachdem sie den Bug gefixt haben, kamen dann halt ein paar Mails, yo, update mal wieder deine Zertifikate, und haben ein bisschen Kritik einstrecken müssen, dass das so doch sehr,
das geht so nicht,
sehr kurzfristig war, und ja, haben sich dann wohl entschieden, dann doch nicht ganz so viele Zertifikate zu sperren, also nicht die 1,7 Millionen oder so, die sie haben wollten, sondern nur ein paar hunderttausend haben sie dann gesperrt, wahrscheinlich nur die, wo sie gesehen haben, ja, oder waren die Admins schnell genug und haben geupdatet sozusagen. Ja. Und um jetzt nicht das Internet zu bricken, weil Let's Encrypt schon, weiß ich nicht, 60%, 70% der Zertifikate aller Domains mittlerweile stellt, ist das halt dann, ja, schon böse, wenn die sowas machen. Wenn man da erstmal so eine Vormachtstellung hat, dann kann man halt auch leicht was kaputt machen. No. Genau. Das ist, glaube ich, die Story dahinter. Aber wie gesagt, was dieser Bug jetzt genau war in ihrer Software, kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, diese CAA-Records sind diese Sachen, die im DNS mit drinstehen, wo du sagst,
genau,
welche Zertifizierungsstellen überhaupt Zertifikate ausstellen dürfen für die Domain.
Genau.
Und durch irgendwas mussten sie, die haben sie doppelt gecheckt, und in der Zeit kann sich was geändert haben oder irgendwas.
Ja, genau sowas.
Ja.
Aber und ja, die checken das quasi immer. We have to check CAA within 8 hours prior to assurance. So any domain name that was validated more than 8 hours ago requires rechecking. When a certificate request, blah, 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 blah. Pff. Ja, keine Ahnung. War auf jeden Fall, irgendwie haben sie gemeint, das ist total voll das Problem, aber am Ende waren es irgendwie 400 Zertifikate, wo sie wirklich was tun mussten, weil da der CAA-Record
sich geändert hat in der Zeit.
Genau.
Und den Stunden.
Da stand quasi drin, dass Let's Encrypt keine Zertifikate für die ausstellen soll. Und die müsste natürlich dann revoken an der Stelle.
Ja. Ich meine, diesen Record gibt's auch noch nicht so lange im DNS, seit 2-3 Jahren. Ich habe den tatsächlich bei meinen Domains auch nicht gesetzt. Kann man überlegen, ob man das sinnvoll macht, aber ich meine, ja, also klar, man kann eintragen, dass Let's Encrypt darf und das, weiß ich nicht, Komodo oder so nicht darf. Ja.
Und ich glaube, wenn du quasi einen drin hast, dann heißt es, dass alle anderen nicht dürfen oder so.
Okay.
Oder? So habe ich das jetzt hier quasi einmal durchgeschaut.
Du kannst auch sagen, ob man Wildcard-Zertifikat überhaupt haben darf.
Mhm.
Ja, naja. Wie gesagt, habe ich bei mir im DNS tatsächlich nicht gesetzt, deswegen habe ich mich jetzt auch noch nicht intensiv mit diesen Records beschäftigt. Aber okay, wir können ja hier mal die Wikipedia noch verlinken, und ihr könnt euch das angucken. Und wie gesagt, dass ihr von den Zertifikaten betroffen wart, ist vielleicht hoch, aber dass ihr selber dann noch diese Records gesetzt habt und verboten habt, dass Let's Encrypt darf, ich meine, du hast es ja gesagt, 400 Zertifikate betraf es wahrscheinlich, also dass ihr davon betroffen seid, war wahrscheinlich sehr gering, ja.
Genau, und dafür dann irgendwie eine Bazillion Zertifikate zu revoken, nur weil irgendwie irgendein Checker nicht irgendwie richtig gecheckt hat oder was.
Ja.
Naja.
Und da, wie gesagt, da sehr wenig Leute wahrscheinlich diese CAA-Records im DNS wirklich gesetzt haben. Ja. Ja, war das ein bisschen hardcore und sie haben es ja dann doch nicht so schlimm gemacht. Mhm. Finde ich okay. Aber die Aufregung war sehr groß und ich fand es auch blöd, dass ich mich dann noch nachts hinsetzen musste und auf verschiedenen Servern schnell die Zertifikate updaten musste. Und da hat man ja doch, ist ja nicht nur, man benutzt ja dann nicht nur den Certbot, sondern hier dieses CA-Tool und da jenes und da hat man sich selber ein paar Skripte geschrieben, die irgendwas aufrufen. Das ist ja dann so ein Rattenschwanz und überall muss man nachgucken, kriege ich die Zertifikate jetzt, wie force ich denn, dass er die auch wirklich jetzt neu ausstellt und ich sage, ja, ist noch so und so lange gültig, alles schick, weitermachen.
Ja.
Nee,
ja.
Sondern überall muss man nachgucken und das war schon irgendwie ätzend. Fand ich nicht gut. War nicht gut.
Besonders wenn es dann hinterher umsonst war. Ja.
Ja, und das kommt dann noch dazu. Und dann sah sie nächsten Tag, lol, jo, schön, dass es gemacht hat, wir haben uns entschieden, dann doch nicht. Und so. Ich meine, war dann ganz gut, wer weiß nicht, dass ich doch irgendwo eins vergessen habe, ja, oder mehr. Aber schön ist was anderes. Schön war was anderes, ja. Gut. Müssen wir jetzt schon wieder zu Corona kommen?
Nee.
Ja, genau.
Was?
Ja.
Ja.
Themen.
Ja,
klar.
Themen.
Themen.
Ja.
Themen.
Themen. Ja. Was denn für
JIT.
Themen? Wir haben keine
Doch,
Themen.
JIT. Wir haben JIT. Just in time. Ja.
Just in time.
Hm? Just in time Lieferkette.
Ja, ist doof. Haben wir in der Pre-Show gehabt, da warst du nicht da. Da haben wir darüber schon geredet. Das ist eigentlich schon abgehakt.
Eigentlich ist fertig. Siehst du? Zack.
aber.
Ja, nee, gut.
Dann. Erzähl doch noch mal was. Ja. Erzähl doch mal deinen eigenen,
Ich habe was mit, ich habe eigentlich einen coolen Blogartikel dazu mitgebracht, der ein bisschen darüber aufklärt, warum, wenn man in drei Supermärkten ist, hintereinander, so man geht eine Stunde einkaufen und klappert drei Supermärkte ab und kriegt
noch nie
irgendwo dieses blöde kritische
Klopapier.
Klopapier.
dass das nicht daran liegt, dass alles ausverkauft ist und wir alle sterben werden, sondern dass das daran liegt, dass eben zu viele Menschen gleichzeitig auf die Idee gekommen sind, ihr normales Einkaufsverhalten massiv zu ändern und die Lagerhaltung von den Supermärkten nicht darauf ausgelegt ist, das abzufedern. Und es dann eben dazu kommt, dass es dann drei Tage dauern kommen, bis aus dem Zentrallager das Zeug wieder an dem Supermarkt ist. Und wenn das einmal passiert ist, dann hat das System noch nicht gelernt, dass die jetzt wirklich viel mehr davon haben wollen. Dann kaufen die Leute wieder innerhalb von einem halben Tag alles weg und dann dauert es wieder drei Tage.
Ein halber Tag, du bist sehr optimistisch, Mann. Also eine halbe Stunde.
Ja, genau. Und also ein sehr vielleicht wäre es eigentlich besser Lesefu gewesen. Egal, ich habe es jetzt hier hingepackt.
Das ist egal, passt schon.
Dann, weil so als Thema kann man schon sagen, Leute, nur weil wir alle lustige Bilder gepostet haben, wo Sachen, Regale leer sind, heißt das nicht, dass wir morgen alle nichts mehr zum Einkaufen
haben. Wir sterben.
Haben.
Morgen werden wir alle sterben.
Ja,
was machen wir mit dem ganzen Geld?
Wir werden sowieso alle sterben.
Aber morgen, weil kein Klopapier
Aber morgen.
Ist.
Nicht alle gleichzeitig, nein.
Was ist, wenn jetzt die Zombies kommen?
Oder
kein
wenn jetzt auch noch Zombies kommen, ne?
Was ist, wenn der Virus mutiert und dann alle zu Zombies werden? Tja. Hm.
Dann haben wir sowieso verloren. Dann ist Klopapier auch
Problem
egal.
Auf jeden Fall. Was ist, wenn die einzige Waffe gegen diese Zombies Klopapier ist, ne?
Das ist mein Plot. Da müssen wir eine Serie draus machen.
Oh Gott. Ja. Dann sind wir alle verloren. Also alle, die
ja,
zu
außer
wenig
die Leute,
Klopapier
die einfach die 5000 Rollen Klopapier gekauft haben.
Ja, das ist natürlich tragisch. Ja, also dieses Just-in-Time, also bei Kompilieren ist es super, ne? Aber beim Lieferketten und so problematisch. Also manchmal wäre es doch besser, wenn man doch so ein eigenes Lager noch hätte und.
Aber das wäre dann jetzt auch leer, oder? Also ich meine, wie viel.
Du könntest mehr Zeug abfedern, aber wie lange das dann wirklich hält, ist die andere Frage.
Wie gesagt, gerade so beim Reparieren von Sachen ist das halt, unsere ganze Wirtschaft ist halt darauf ausgelegt, dass du die Sachen schnell aus China bestellen kannst. Wenn China aber länger platt liegt, dann ja, kriegt man sein Zeug auch nicht mehr ran. Und mal gucken, wie das noch wird in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja. Ja. Also ich würde es toll finden, nochmal irgendwann quasi in den nächsten Wochen Klopapier kaufen zu können. Also das wäre nice.
Ich bin mir sicher, das kannst du auch.
Ich bin optimistisch.
Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, dass Klopapier jetzt nicht das größte Problem ist, weil wenn wir wirklich zu Hause festgesetzt sind, dann hat man auch Zeit, 10 Minuten länger im Bad zu brauchen und statt Klopapier die Dusche zu benutzen.
Das stimmt, ja. Das frage ich mich halt auch. Also.
Tja.
Ja, also wichtige Lebensmittel.
Irgendwann sind noch die ganzen Hautcremes quasi weggekauft, weil die Leute sich so hart die Hände waschen jetzt. Mit der ganzen Seife, die sie eingekauft haben. Weil die muss ja weg. Also ich meine, die verbraucht
also
sie nicht von alleine.
Da haben wir tatsächlich nicht so ein Problem. Wir haben so ein 10-Liter-Fass irgendwann gekauft.
10-Liter-Fass Fett oder was?
Nein.
Handfett.
Creme, ja. Also so da hier Drück, Wasser, Spül, Gedöns.
Was denn jetzt?
Handwaschcreme
oder Hand...
Das, was zum Händewaschen benutzt.
Fliegecreme. Weil ich hab so übertrieben trockene Hände. Das ganze Händewaschen, das kannst du dir nicht vorstellen.
Naja, wenn du jetzt
du musst auch aufpassen, weil sobald quasi die Haut reißt, hast du ja noch mehr Probleme mit den Viren.
Ich habe mal so als Tipp bekommen, dass man auch Olivenöl nehmen kann. Also dann kann man zwar eine Viertelstunde nichts anfassen vernünftig, aber das freut die Haut auch ziemlich.
Das ist ja der Trick an diesen Cremes, dass du halt dann schon nach einer Minute wieder das anfassen kannst und nicht erst eine Viertelstunde.
Ja, aber Entschleunigung, weißt du, du bist jetzt eh zu Hause.
Runterfahren, hallo.
Runterfahren.
Nee, und ich meine, wenn du zu Hause bist.
Zum Beispiel Olivenöl ist auch schon wieder Mangelware jetzt, ja.
Ja, es gibt nichts.
Was? Nein, da war noch genug von da.
Nee,
bei was, euch. Wie seid denn ihr da drauf, wo du wohnst?
Ich habe keine Ahnung, die kaufen alles. Ja. Nee, es ist alles leer gekauft. Es gibt nichts mehr.
Wir hatten eine schöne Zeit mit Dingen. Diese Dinge sind jetzt vorbei. Das ist alles weg. Okay, das heißt, kurze Lieferketten sind zwar schon cool, weil die Lager kleiner sind.
Es ist cool für den Kapitalismus. Es hat eben aber auch Nachteile.
Ja, es ist aber auch cool für, keine Ahnung, Frische der Lebensmittel.
Frische Lebensmittel, die bedingen ja, dass du kurze Lieferketten hast. Es geht halt darum, um die anderen. Also du kannst halt Erdbeeren nicht auf eine großen Lagerhaltung ausliefern. Das ist schwierig.
Erdbeeren muss es sowieso jetzt gerade noch nicht geben. Ich verstehe das nicht. Die brauche ich. Das macht keinen Sinn. Erdbeeren. Wie?
Ich will jetzt Erdbeeren. Ingo, ich weiß nicht, was du willst, aber ich will jetzt Erdbeeren.
Das ist total falsch. Lass den Scheiß.
Was ist mit Weiterdbeeren?
Nee.
Die auch nicht.
Kannst du, wenn die Zeit dafür reif ist, wenn die dann reif sind, dann kannst du wieder Erdbeeren essen. Und dann kannst du.
Die sind reif. Die sind total rot. Dass die nach Wasser schmecken, ist ja eine andere Frage.
Niemand braucht jetzt Erdbeeren. Das ist totaler Schwachsinn. Lass den Blödsinn.
Also man braucht immer Erdbeeren. Es ist nur nicht immer sinnvoll, sie zu kaufen.
Du kannst sie zum Beispiel eingefroren kaufen.
Das ist
in Ordnung,
okay.
Oder?
Das ist okay.
Das ist dann wieder in Ordnung.
Ja, tiefgefroren.
Wenn man jetzt irgendwas Eingefrorenes kaufen könnte und nicht alles weggekauft worden.
Ja, ich habe gehört, die Pizzas sind auch alle weg. Es ist alles weg.
Ja, wir haben es bestimmt gute 30 Minuten geschafft ohne Corona. Das finde ich
schon. Ja, können wir dann jetzt gleich noch aus den Picks dieses Toilet Paper Ding holen, weil es ist
Dann habe ich wenigstens einen Pick weniger.
Ja, weil das ist schon ein bisschen gut. Also wer sich noch fragt, wie viel Toilettenpapier muss er denn noch einkaufen,
wie lange kann er überleben?
Geht mal jetzt mit seinen Kopfhörern durchs Haus oder durch die Wohnung, zählt mal sein Klopapier und dann könnt ihr howmuchtoiletpaper.com aufrufen, könnt da die Anzahl der Rollen einstellen und wie oft ihr aufs Klo geht pro Tag.
Genau. Und mit Advanced Options habt ihr noch sagen, könnt ihr noch sagen, wie viele Wipes ihr pro Trip braucht und wie viele Sheets ihr pro Wipe braucht. Und dann rechnet es euch.
Und wie viele Tage in Quarantäne ihr seid. Also wenn es nicht die üblichen 14 sind, sondern vielleicht wenn ihr 30 Tage Quarantäne machen wollt, dann sagt es euch.
Yo. Ich weiß nicht, ob man das, also ob das so ein...
Ich brauche gerne mal 30 Tage Quarantäne. Ja.
Also sagen wir mal, man hat noch 30 Rollen zu Hause. Ja, 30 Rollen.
30 Rollen, Ingo. Du bist also einer von diesen Hordern.
Dann kannst du noch 160 Tage überleben.
You will last 7 days. Ich muss einkaufen gehen.
Ja. Wie viel Klopapierrollen hast du noch? Eine oder was?
So grob.
12. 12?
Ja, und die Quarantäne dauert ja 28 Tage. Das ist ja Quatsch mit den 14 Tagen. Der Film hieß 28 Days Later. Mhm. So.
Ich habe jetzt 30 ausgewählt. 28 reicht, sagst du. Und wie oft gehst du? Also Family musst du mit einrechnen. Das ist das Problem. Ne?
Ja.
Dann,
weil aber sonst, Babys zum Beispiel, die brauchen noch keins.
Nee, die haben anderes Toilettenpapier.
Ja. Genau. Die brauchen eigenes.
Ja, also da wird es schnell wenig, wenn man sagt, jo, da müssen irgendwie 13 Leute pro Tag aufs Klo gehen. Da reichen die 9 Rollen.
Du kannst
auch
einstellen, ob du Premium-Toilettenpapier verbrauchst, also kaufst, weil du nichts anderes bekommen hast, was dann halt irgendwie nur 150 Sheets hat, anstatt den.
Ich wollte nur 180. Taschentücher zum Beispiel holen. Es waren auch alle Taschentücher ausverkauft. Hat dem Motto, sie haben das Klopapier leer gekauft. Dann haben sie sich gedacht, naja, dann nehmen wir auch noch gleich Taschentücher mit, oder? Ja,
das heißt, es ist quasi alles nur von der...
Ich meine, ich hatte wirklich Schnupfen. Ich brauchte
Taschentücher. Rohrreiniger-Mafia oder was. Alles eingeplant oder was.
Furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Also guckt euch auf jeden Fall dieses Ding an. Wisst da, wie lange ihr noch überleben könnt und ob ihr jetzt wirklich morgen schon Klopapier kaufen gehen müsst oder ob es noch 14 Tage
oder
reicht.
Oder ob ihr euer Klopapier jetzt schon rationieren müsst.
Ja, oder ob ihr es noch teuer bei eBay verkaufen könnt, weil alle um mich
Klopapier ob ihr noch reich werden könnt und dann einen verschissenen Arsch zu haben.
Nee, um dann einfach in 20, 30, 40, 50 Tagen zu sagen, yo, jetzt geht's wieder. Gut, kommen wir zu den Tschechen.
Tschechen? Ja, die haben eine coole Aktion gefahren.
Nein, was?
Wieso?
Wir sind noch nicht so weit. Ach so, doch.
Doch.
Ja.
Doch.
Alles klar.
Ganz klar.
Du bist in einem anderen Pad als wir, oder?
Ich bin im anderen Pad, ja. Ich bin schon nächste Woche.
Du bist schon nächste Woche. Du meinst, wir machen nächste Woche schon wieder eine Sendung? Das ist ja optimistisch.
Ja, weil wir jetzt so viel Freizeit haben, oder?
Ach so. Ja. Okay, gut.
Ja, genau. Und also in Tschechien ist Folgendes passiert.
Ja.
Die haben sich gedacht, sie machen das mit ihren Autobahnvignetten neu. Und dann ist der Verkehrsminister hingegangen, scheint so eine Stilblüte zu sein wie unserer, und wollte für irgendwie 400 Millionen einen Auftrag vergeben, um die Plattform da zu entwickeln.
400 Millionen.
Die Vignetten zu verkaufen. Mhm. Und da haben sich die Tschechen gedacht, was? Der hat's ja nicht mehr, das sind unsere Steuergelder und wir haben sowieso schon nicht so viel Geld hier in unserem Staat. Das macht er mal schön nicht. Und dann haben sich da eine Reihe von Leuten zusammengetan, ein Wochenende zusammengesetzt und in einem Hackathon einen Shop programmiert, der das tut, was der da beauftragen wollte. Und die schenken das jetzt dem Staat. Und daraufhin hat der Premier gesagt, hier, was die Jungs da an einem Wochenende gemacht haben, das wolltest du teuer einkaufen. Nee, mein lieber Verkehrsminister, du wanderst jetzt mal in die Rente. Hat den abgesetzt. Nice. Hat den abgesetzt und sich auch schon das Ergebnis von dem Hackathon angeguckt und so und sagte, ja, das müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen, aber das sieht schon mal sehr cool aus. Vielen Dank. Ja, genau. Der Wirtschaftsminister ergänzte laut dpa, das System muss in den nächsten Tagen noch einen Belastungstest bestehen. Aber es sieht nicht schlecht aus. Das ist mal eine coole Aktion für so einen Hackathon.
Wow. Nice.
Fertig. Sehr schön.
Man läuft bei denen.
Ja. Ist ja sogar schon in Deutsch personalisiert hier. Deutsch, Englisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch.
Ja, die haben das dann ein bisschen aufgebohrt, damit alle Leute wissen, was sie da Cooles gemacht haben. Ja.
Russisch wahrscheinlich und das letzte weiß ich nicht, was es ist.
Genau. Der ist im Moment in so einer Testphase, wenn man ihn ausprobieren will, kann man Vignetten kaufen. Und das sind natürlich keine richtigen Autobahnvignetten, weil Testphase und so. Die Erlöse von den Käufen, die womit man dann den Zahlungsprozess durchspielen kann, die gehen an eine Stiftung, die Kindern mit ernsten Erkrankungen hilft, wieder gesund zu werden.
Oh, das ist aber schön.
Schöner Move.
Mhm. Sehr schön. Also mit meinem angolischen Auto kann ich dann jetzt demnächst einfach...
Nee, kannst du nicht.
Doch.
Ja, das sind ja Fake-Vignetten.
Ach, du jetzt wieder.
Sorry. Hm.
Ja, es wären übrigens keine 400 Millionen. Ich habe die Währung vorhin bewusst weggelassen, weil mir nicht mehr ganz klar war, welche Währung, also wie ja, die Währung in Tschechien gerade heißt. Es wären 400 Zlotis. Millionen.
Tschechische Kronen. Mein Gott. Ja, die wollten den Euro nicht.
Irgendwie. Ja, was? Die haben noch den nicht. Echt abgelehnt? Ich hätte jetzt eher gedacht, die dürften ihn noch nicht.
Doch.
Denke auch eher.
Slowakei hat den ja zum Beispiel und die Tschechen wollten nicht.
Na, das kommt noch.
Die wollen nicht. Nee, zurzeit wollen die nicht.
Ja, gut, aber wahrscheinlich, wenn du so als kleines Land, du hast ja auch ein paar Auflagen, vielleicht ist das echt zu schmerzhaft für die.
Ich meine, es ist ja so ähnlich wie die Dänen und die Schweden. Die Schweden, also während die Dänen ja nicht müssen, wenn sie nicht wollen, müssten die Schweden ja zum Beispiel. Und die machen das ja mit Absicht, die verletzen mit Absicht seit Jahren irgendeins der Kriterien. Und müssen deswegen nicht. Oder können nicht.
Wahrscheinlich müssten.
Obwohl es kein Problem ist
zu sagen.
Ja, dieses Kriterium ist nicht, sie müssten irgendeinen Vertrag unterschreiben und dann wäre es fertig. Und das machen sie halt einfach nicht. Und ja.
Kriterium ist wahrscheinlich zu sagen, ja, wir finden den Euro gut und das machen sie halt einfach nicht.
Es ist einen festen Wechselkurs festzulegen und dann wären sie durch. Und das machen sie halt nicht. Ja. Und demzufolge verletzen sie ein Kriterium, dass da eigentlich niemand eingeschritten ist und sagen, hey, seid ihr so Banane oder was? So geht es aber nicht. Dass sie noch keiner zur Rechenschaft gezogen hat, ist auch ein bisschen witzig. Ja. Nee. Gut. Interessant, dass es das gibt. Sehr schön. 400 Millionen gespart, ja, während bei uns man für eine Maut 500 Millionen ausgibt und sich noch nicht mal Gedanken drüber macht, wie man
16 Millionen waren
wie man die Dinger druckt.
Euros.
Was? Wo?
16 Millionen Euros waren es eingeplant.
Wo jetzt?
400 Millionen Kronen.
Hm. Ach so. Mhm. Ja. Ja, ich meine, also kann man definitiv da ausgeben, um so eine abzuentwickeln. Weil
ist ja auch cool.
Doch, beim Kongress war das, wo hier fragt den Staat, wo der gesagt hat, dass sie irgendwie für was 30.000 oder 40.000 irgendwie eine Applikation haben programmieren lassen, die nichts anderes macht, außer so ein PDF runterladbar zu machen. Jeder, der es anfragt, der es dann kriegt mit einem Watermark und so.
Mhm.
Wo du echt gedacht hast, yo, kann man schon so machen, ja. Hätte man auch billiger haben können. Und wenn sowas Einfaches schon irgendwie, keine Ahnung, 40.000 kostet, oder dir so mit den Steuergeldern ziemlich an den Kopf fasst, dann ist auch kein Wunder, dass 500 Millionen irgendwo rausgeschmissen werden. Oder hier in dem Fall jetzt 16 Millionen.
Das ist aber schon nochmal eine Nummer. Also bei 40.000, das Geld ist weg, bevor du eine Zeile Code geschrieben hast in so einem Apparat, in so einem Behördenapparat. Ja. Das ist noch irgendwie so eine Dimension, aber 16 Millionen?
Ja,
die muss auch erstmal schon. Das sind schon krasse andere Dimensionen, oder?
Nee, die Berater, die da dann noch dazukommen, und da musste ja jemand hier die Anforderungsliste schreiben, und dann musst du Auswahlkomitees, und das geht schon schnell.
Klar, die Reviews, Rework, Check, alles, ja, das kostet Zeit.
Ja, und McKinsey und Co. wollen auch alle noch Geld verdienen an sowas. Also das geht ja nicht. Und
das sind fast drei Größenordnungen, naja. Ja, also das ist halt echt übertrieben. Ja. Klar, aber das macht's ja teuer, das, was ihr gerade auflistet. Das ist, warum das so teuer wird, das ist ja schon verständlich. Aber bei 40.000 würde ich jetzt tatsächlich sagen, egal was für ein blödes Mini-Programm vermutlich du in der ordentlichen Organisation in so einer Behörde entwickelt haben willst, da gibst du dieses Geld schnell bei aus.
Ja, 40.000 nicht viel.
Ja, aber zu viel für den Fall sowieso.
40.000 ist ja keine Ahnung.
Nix.
Nicht mal ein Mannmonat.
Ja, doch, sind zwei Mannmonate.
Je nachdem.
Pi mal Daumen.
Ja.
Über den Daumen gepeilt.
Hat es aber nicht gekostet.
diese Applikation zu entwickeln. Das ist auf jeden Fall nicht viel. Zwei Mann-Monate ist ja quasi dann ein Manager und ein Programmierer. Ein Mann-Monat, fertig. Ja. Hast du nichts gemacht in der Zeit. Mhm. Also es passt schon. Mhm. Passend dazu, warum sind manche Sachen so schwierig, obwohl sie doch so leicht aussehen? Ich ziehe mal mein Lesefu hoch, nämlich einen von den What's so hard about PDF Text Extraction? Und das ist ein Artikel, beziehungsweise ein Blogpost, der beschreibt so ein bisschen, warum es denn so verdammt schwierig ist, aus PDFs irgendwie den Text rauszubekommen und das dann auch noch, dass es dann auch noch sinnvoller ist. Beschreibt so ein bisschen die Probleme, was es so schwierig macht. Und ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Read. Eins von den Problemen ist halt, also es gibt halt verschiedene Probleme, an die man jetzt nicht so richtig denkt bei der Extraction, zum Beispiel irgendwie, dass du, wenn du so Artikel hast, dann hast du gegebenenfalls sehr klein geschriebenen Text, der dort mit bei der Extraktion dann rauskommen würde, der aber eigentlich gar nicht zum Anschauen gedacht ist. Mhm. Off-Page-Characters oder Fontglyphen, die halt quasi nicht den richtigen Namen haben, aber halt dann im PDF dann später so aussehen. Und Embedded Images und gibt es quasi verschiedenste Probleme. Und das Einfachste ist oder was am saubersten wohl funktioniert, ist OCR über das PDF rüberzufahren, über das Bild vom PDF quasi. Und interessant auf jeden Fall. Genau, das hatte ich hier einmal als Lesefu mit hochgezogen.
Okay. Dann Achso. Ist da, als du dir das angeschaut hast, wie viel besser ist OCR geworden?
Naja. Ja, die Antwort ist ja.
Okay, verstanden.
Okay. Also am besten, du hast irgendwelche Studenten und die machen das für dich, wenn du das haben möchtest. Weil die sind besser einfach. Das ist als PDF-Extraction und OCR. Meine Söhne noch die Bilder ab. So. Jetzt sind wir durch die Themen durch oder wollt ihr noch was zu irgendwelchen Sachen?
Kannst rumheulen.
Genau. Ich hab eine Traurigkeit, die mich heute einen kompletten Nachmittag Tränen gekostet hat. Tränen und Schmerz. Und
aber es hat keiner gehört, weil du ja alleine im Homeoffice warst.
Ja, das stimmt. Du bist allein im Homeoffice und niemand hört dich weinen.
Ja. Ja. Ist doch schön. Also, oder nicht, je nachdem.
Ja. Und zwar, ich hatte ein Problem, irgendwie einen GitLab-Job, der früher immer anständig funktioniert hat, also war immer nicht mehr durchgelaufen. Irgendwo in der Mitte hat er gesagt, Connection refused. Also quasi irgendwie war da so ein Git-Clone und da steht da halt Connection refused. Und ich frage mich so, was ist denn da das Problem? Ja, das war irgendwie es gab so verschiedene Stages und ist dann immer in der gleichen Stage quasi hängen geblieben, hat dann nicht mehr funktioniert. Ich habe dann irgendwie den Container, also den Docker-Container gestartet und es von dort aus ausprobiert und dann war es halt auch irgendwie kaputt und manchmal aber auch nicht mehr. Und hin und her und ganz am Ende stellt sich irgendwie raus, dass dieser beschissene GitLab-Server irgendwie ein Rate-Limiting auf dem Support hat und der macht dann halt ab und zu mal Connection Refused, wenn du zu oft nachfragst oder wenn du zu eager bist, irgendwie das Problem zu lösen. Mhm. Und das war echt ein Scheiß, hey.
Da bin ich auch schnell öfter vorgerannt.
Ey, what the wer baut denn sowas? Das ist doch ein Scheiß.
Das ist alles für die Sicherheit.
Für die Sicherheit von wem?
Von also
für meine mentale Sicherheit ist es auf jeden Fall nicht gewesen. Nee, also das ist einfach totaler Quatsch, ja. What were you thinking? Aber am Ende ist dieser beschissene Job durchgelaufen. Das Problem an diesem CI-Zeug ist halt, ja, wenn du das dann mal anfährst und dann fahren dann erstmal die Container, werden zusammengesteckt und dann irgendwo dann quasi nach 3 Minuten oder nach 4 Minuten geht's dann halt erst kaputt. Und diese Retry-Zyklen sind einfach so mega lang geworden durch dieses ganze CI-Krempel. Ja. Ich meine, das ist schon cool und alles, aber da war es halt echt blöd.
Ja.
Und da wollte ich jetzt einmal drüber weinen.
Ja. Und dich hat keiner gehört. Und damit du doch Gehör findest, musstest du es hier im Podcast
erzählen. Musste ich es hier machen, quasi ja. In der anonymen Selbsthilfegruppe oder genau. So.
Eine Tüte Mitleid von Felix. Gut. Kommen wir wieder zu den
Besseren. Keine eigenen Lesefuß oder was?
Nee, wir haben nix.
Dann ziehe ich mal die Sachen hier. Ziehe ich mal mehr Sachen auch in die nächste Sendung, oder will ich nicht so viel Quatsch bei mir, aber. Ja. Mach ich den mal jetzt. So.
Nee, Lesefu war irgendwie die Woche. War nicht viel.
Nichts zu lesen.
Ja, ich, wie gesagt, ich habe nur Hawaii 5 Auge geguckt.
Mhm. Genau. Als ersten Lesefu habe ich von der Seite Forgotten Chernobyl das Fotoalbumbuch Pripyat 1986, kurz bevor quasi Chernobyl, das Chernobyl-Desaster passiert ist, gab es ein Bildband und den kann man sich da anschauen und das ist schon irgendwie cool und spooky gleichzeitig.
War man dann quasi, der also
in diesem Bildband geht's halt schon viel um dieses Atomkraftwerk, weil die halt schon echt darauf voll stolz sind. Mhm. Und es macht's halt irgendwie nur mehr creepy.
Tja, war denn der Freizeitpark schon da?
Müssen wir einmal durchscrollen.
Kann man den,
ist auf jeden Fall, schon krass irgendwie.
Ja. Jo, sieht aus
wie. Manche Bilder farbig, manche noch schwarz-weiß, irgendwelche Männer, die Kinderwagen rumfahren. Freizeitpark, weiß nicht, ob das jetzt da ist, sieht eher aus wie so
ein. Dann hätten sie doch irgendwie, der sollte doch dann irgendwie eröffnet werden und war noch nicht.
Nee, ich glaube, der ist da noch nicht.
Mhm.
Aber da ist, wie gesagt, viel über das Kraftwerk, quasi mit Farbfotos und allem. Aber schöner Park, den sie da haben.
Mit den Wohncontainern.
Genau, mit diesen Wohnblöcken.
Ja.
Warum sind da Taucher?
Ja, braucht man. Taucher muss man haben. Jede Stadt braucht Taucher.
Okay.
Habt ihr bei euch keine Taucher oder was?
Schade, dass ich die Untertitel nicht lesen kann.
Ein paar Sachen sind übersetzt, aber nicht alles leider. Genau, das ist quasi mein Lesefu. Kann man einmal sich durchschauen. Kann man vielleicht vorher noch Chernobyl die Serie gucken. Die ist auf jeden Fall eine
Anschau-Empfehlung. Oder selber hinfahren. Also der Tourismus boomt ja, also jetzt gerade nicht, wegen Corona wahrscheinlich. Aber da ist es ja irgendwie total, zieht ja irgendwie total an. So viele Leute, wie gerade nach Chernobyl gehen, da sich da hinfahren lassen.
Halt diese Instagram-Leute, oder? Die dann so Instagram-Fotos
machen. Nee, das sind auch in Anführungsstrichen total normale Leute. Das ist ein richtiger Tourismuszweig da mittlerweile. Dass du das da rumlaufen kannst. Na, du kannst da in der Nähe von dem Kraftwerk rumlaufen und dir die alten Gebäude, die da zerfallen, angucken und die Atmosphäre spüren und weiß ich nicht.
Okay.
Kannst du machen.
Na gut.
Wenn dich das interessiert. Jo.
Interessant. Okay, so, zweite Lesefu ist von mir Mysterious Light Sources. Ist ein Artikel von einem Typen, der quasi sich Lichtverschmutzungsbilder angeschaut hat und dort sich bestimmte Spots angeschaut hat, die auffällig hell waren, obwohl dort eigentlich nicht so viel sein sollte, was dort hell ist. Und er macht dann so ein bisschen ja quasi Google Maps auf und scrollt dann mal quasi ran und schreibt so was dort quasi so hell ist. Und das ist schon echt ganz witzig, mit vielen Bildern, mit viel Ranzoome-Zeugs und so. Ein Punkt ist zum Beispiel ein aktiver Vulkan, der sehr, sehr hell ist. Und das sieht man wohl gut auf diesen Lichtverschmutzungsbildern oder Lichtintensitätskarten heißen, glaube ich. Schon sehr, sehr cool. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen, kann man sich auch nur die Bilder angucken, reicht ja auch. So, und als drittes haben wir Let's use Kubernetes. Now you have 8 problems.
Ja, nee.
Genau, es ist auch nicht so ein richtig langer Artikel, aber quasi ein Artikel, der so ein bisschen beschreibt, die Konzepte von Kubernetes und halt auch die gegebenenfalls Probleme, die man in kleinen Teams hat, wenn man dann Kubernetes einsetzen möchte. Und ja, auf jeden Fall ganz witzig mal zu lesen, mal einen anderen Blickwinkel zu haben als quasi nur, du musst Kubernetes benutzen. Quasi auch mal die andere, den anderen Blickwinkel.
Ja, müssen wir nichts, ne? Das ist halt immer.
Müssen wir nichts, nee. Mhm. Kannst auch einfach alles mit irgendwelchen Shell-Skripten hinfrickeln.
Ja, es gibt selbst Leute, die immer noch drüber diskutieren, ob man nicht Docker Swarm einfach nimmt, weil es schön einfach, in Anführungsstrichen.
Mhm. Ja, kannst
du schon. Also von dem her, ja.
Oder kannst einfach schon alles machen.
Oder einfach nur Portainer nehmen und selber ein paar Container hochziehen und eine schicke Oberfläche haben, gut ist. Muss ja
und
nicht,
zack, fertig.
Muss ja nicht immer die große Lösung sein. Wobei, wenn man sich eh damit beschäftigen will, dann ist das schon der Weg, den man gehen muss, sozusagen. Aber da muss man halt auch die Energie nicht reinstecken. Das hilft nichts.
Keine Energie.
Nicht? Doch. Energize.
Rückwärtsgang.
Achso, wir fahren ja runter, genau. Alles runterfahren.
Mhm, Rückwärtsgang, genau. Du musst jetzt einfach mal stoppen, Handbremse rein und dann warten, bis dieses Kubernetes an dir vorbeigefahren ist.
Nee, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht, dass es weggeht?
Nee. Ich glaube, es geht weg.
Nee, das geht nicht. Es geht wie so viele Sachen einfach weg irgendwann.
Echt, was ist weggegangen?
Docker wird weggehen. Docker wird auf jeden Fall weggehen.
Ja, aber Container gehen nicht weg.
Container werden nicht weggehen, aber Docker wird weggehen.
Ja und gut,
Kubernetes
aber Docker
ist genauso irgendeine Software, die halt irgendwas mit Containern macht oder so.
Da kann Kubernetes nicht auch mit anderen Containern mittlerweile ganz gut?
Ja, Kubernetes kann mit Containern, aber.
Ja.
Nee, ist schon klar, aber das ist ja quasi immer nur eine Software.
Ja, es ist eine Software, die Container managt und die
wirst aber Container sind ja eher so ein Prinzip und Software ist halt einfach quasi nur zusammengefrickelter Shit. Und am Ende verschwindet es.
What? Am Ende verschwindet alles.
Ja.
Willst du das eigentlich sagen?
In der großen,
am Ende hat uns Corona alles genommen.
In der großen Cloud verschwindet alles am Ende.
Ja, aber du brauchst ja irgendjemanden, der das managt. Das macht ja Kubernetes für dich.
Okay.
Hast du gerade gesagt, wir brauchen einen Manager?
Nee.
Ingo, du bist raus.
Software.
Du warst zwar am Anfang schon raus, du bist jetzt nochmal raus.
Wir brauchen Software. Für 16
Software
Millionen.
Wir brauchen Software, aber wir brauchen nicht
Doch,
Software
brauchen
mit dem
Software
Namen Kubernetes.
Software für 16 Millionen. Also irgendjemand muss das Geld ja ausgeben, damit. Egal. Pix.
Egal.
Pix.
Pix. Hier, Fragic.
Fragiat.
Keine Ahnung, was das ist.
Ja. Ja, ich musste gerade die Zeit aufschreiben, ich muss zurück aufs Pad wechseln, so. Freightcat. Die ist aber nicht von mir, Cat? Die Freddy Cat.
Das ist kein Problem.
Ist egal.
Wer hat das denn gepastet?
Erzählt.
Wahrscheinlich
der nicht da ist.
Der Leadname?
Vielleicht ist irgendein Firefox-Plugin. Nee, gibt's
oder
auch für Chrome.
Oder hab ich das da tatsächlich reingepastet? Also ich hatte mir das auf jeden Fall vor ein paar Tagen auch angeschaut.
Ja, dann erzähl uns mehr. Was ist es? Was macht es?
Das ist eine Extension für einen Browser, die ziemlich abgefahren daherkommt, insbesondere wegen ihrer Website, ist man schon mal irritiert, wenn man drauf geht. Und es geht darum, dass man Leuten folgen kann, wie man es auf verschiedenen Social-Plattformen tut, aber eben nicht auf verschiedenen Social-Plattformen, sondern über dieses Plugin. Und das Schöne ist, dass das Plugin dann die ganzen Aktivitäten von den Leuten zusammenzieht in einer Oberfläche, die deutlich weniger aufmerksamkeitsheischend ist als diese ganzen Social Networks. Und dann kann man ganz in Ruhe zwischendurch mal da drauf gucken und dann auch urheberbezogen sich angucken, aber was hat denn der jetzt vom Stapel gelassen? Und muss sich nicht durch so komische Streams scrollen und sich anschauen, was da dann eigentlich wieder ins Netz posaunt wurde.
Ich glaube, ich werde es auch haben.
Ja, das ist ganz nett.
This is not a recommended extension. Hm. Make sure you trust before installing.
Yes, I trust.
Aber ich weiß nicht, wie diese
ich weiß auch nicht, es sieht nicht so legit aus, die Software. Die Webseite sieht ein bisschen cranky aus.
If you're logged into your browser, FreddyCat will sync your follows between your different computers.
Ja.
Das sagen die jetzt so.
Aber du kannst dir den Source Code angucken. der ist ja auf GitHub.
Mhm.
Unter der Blue Org, blaue Eiche Lizenz 110.
Was ist das für eine blaue Eiche Lizenz? Das hört sich sehr mysteriös an.
Die ist extra.
Blue Oak License.
Die gibt's MIT extra. Ist es. Ja, die gibt's extra nur für diese Software.
Ja, ich glaube, es ist einfach MIT bei.
Purpose. This license gives everyone as much permission to work with this software as possible, while protecting contributors from liability.
Mhm.
Ja. Die wollen einfach nicht verklagt werden.
Da Excuse steht License patent. Under Blue Oak. Similar to MIT License, okay.
Ja, ja. Also. Nehmen wir MIT, nehmen wir. Alles gut. MIT ist the best license ever.
Mhm. Lieber mit License als ohne.
Mhm. Okay. Könnt ihr euch ja mal angucken. Alles klar. Oder auch nicht. Ich brauche das nicht, glaube ich.
Ich glaube, ich brauche das.
Na dann.
Ich weiß noch nicht genau, ob ich es brauche, aber ich probiere es jetzt aus.
Sehr schön. Aber kannst du trotzdem noch erzählen, was da mit Python und Statements und Example und
nein, doch! Oh, na gut. The Python with Statement by Example. Python hat ja so ein ominöses with Statement, was quasi so, normalerweise macht man with open file sf bla bla und dann kann man da irgendwas machen mit der File und am Ende wird die automatisch geschlossen. Und der Artikel hier beschreibt so ein bisschen, wie dieses with Statement denn zu benutzen ist, wenn man es dann selber haben möchte für seine eigenen Klassen. Genau, ist auch eigentlich relativ easy und relativ gut beschrieben mit viel Beispielen und wie er funktioniert. Und am Ende gibt es dann so einen wunderschönen Baum, den er mit seinem With-Statement zusammengefrickelt hat. Eine schöne Sache. Wenn ihr quasi schon immer was lernen wolltet über Python With-Statements und euch immer gefragt habt, was das für eine Magie ist, dort wird's erklärt. Video. Boop. Okay. Ich mache mal hier eins weiter, dann teilen wir es besser auf hier.
Ah, okay, dann erzähle ich euch jetzt was von dem USB-Meter. Und zwar hat man ja jetzt vielleicht ein bisschen Zeit, mal wieder so ein paar Elektronik-Basteleien zu machen und dafür bin ich auf dieses hübsche USB-Meter gestolpert oder über dieses gestolpert. Das ist ein kleines Device, was man zwischen dem USB-Port und dem USB-Stecker, den man eigentlich in diesen Port stecken will, dazwischen steckt. Und dann hat man ein kleines Display, was einen sagt, wie viel Volt, wie viel Ampere, mit welcher Temperatur die Stecker gerade operieren und dann auch direkt ausrechnet, wie viel Watt da verbraucht wird, so dass man schön debuggen kann, was das Gerät, was man denn da eigentlich ansteckert, denn so für Detailspezifikationen hat. Und man kann damit auch Kabel testen, ob die Kabel das tun, was man von ihnen erwartet.
Aber funktioniert das, gibt es das auch für USB-C? Weil das sieht jetzt gerade hier nur USB-3, aber nicht USB-C. Und eigentlich hast du ja quasi Power Delivery erst ab USB-C selber automatisch mit.
Genau, das ist für die klassischen USB-Ports erstmal.
Okay. Gibt es, glaube ich, auch aus China mit den richtigen Portern.
Ja, die hier sind ja auch, da sind ja Banggood Links dahinter. Und da kann man sicherlich, wenn man da ein bisschen rumklickt, auch noch die für USB-C finden.
Mhm. Weil das ist normalerweise so ein Use Case, den ich jetzt schon ein, zwei Mal hatte, nämlich du hast quasi USB-C, hast so ein USB-C, so ein Power Delivery Trigger, also quasi ein Gerät, was irgendwie die 20 Volt aktiviert und dann hast du dahinter ein anderes Gerät und dann möchte man schauen, wie viel Watt da drüber gezogen wird, ohne dass dir direkt quasi ein Netzteil abbrennt. Weil wenn du so einen Trigger hast, dann der nimmt halt alles, was er kriegen kann, wenn das Gerät dahinter sagt, dass es alles braucht. Und irgendwann sagt halt, der Netzteil kann aber nicht mehr. Und da ist dann sowas zum Debuggen relativ gut eigentlich.
Ja.
Genau. Das ist ganz cool, ja. Das hat auch voll das coole Display, sehe ich gerade, mit Touchscreen und alles.
Ja, das ist echt nice, das Ding. Und was auch ein netter Anwendungsfall ist, ist eben, wenn man was gebastelt hat, zu schauen, wie viel verbraucht das und wie lange hält das denn hier an meinem 20.000 Amperestunden, Milliamperestunden wahrscheinlich eher.
Wie tief kann er denn messen, quasi wie viel genau
das ist
denn?
Das habe ich in den Specs noch nicht. Weil Voltage Graphing, das ist nur Graphing, das ist eigentlich egal. Measurement Resolution ist 0,01 Volt und oder 0,001 Ampere. Voltage plus minus 0,2% oder die Spannung bei 0,8%.
Keine Ahnung. Aber das ist, es kann, also Quick Charge sagt er jetzt gerade dann nur, dass er das erkennt. Also wenn du quasi solche wirklich kleinen, ganz kleinen Computer hast und du willst wissen, ob das quasi das Jahr durchhält oder zwei, dann sind die wahrscheinlich nicht genau genug. Aber so ungefähr, für so ein ungefähr geht das bestimmt schon.
Ja.
Ja. Ich habe bei mir, glaube ich, auch irgendwo so ein Ding rumzulegen, aber nicht so einen coolen. Nicht so einen mit Touchscreen und irgendwelchen Graphen. Ja, witzig. Und kostet wie quasi nur $10 oder so.
$10, ja.
Ah, schon nice. So, was haben wir hier?
Remove yellowing from
how old. Ich habe hier ein Video zum Anschauen. How to remove yellowing from old plastic. Also es gibt ja quasi diesen Effekt, wenn du so alte Plastik hast, zum Beispiel so ein, keine Ahnung, wie heißt das, ein Dreamcast oder sowas. Die war ja mal total weiß und schick. Und irgendwann hört die aber auf, weiß zu sein, und wird so gelblich, so ein Schmoddergelb quasi. Und hier habe ich ein Video verlinkt, was quasi beschreibt, wie man diese gelbliche Färbung da wieder wegbekommt. Man nimmt quasi ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern man legt es in Wasserstoffperoxid ein und bestrahlt es mit UV-Strahlung für einen Tag oder zwei und dann zack, ist weiß. Schon cool.
Und das Material ist hinterher immer noch okay?
Ja, das Material hat, das überlebt es wohl. Und es gibt da, ist quasi nicht nur dieser eine Typ, der es gemacht hat, sondern es ist wohl so ein Standardding, was man da machen kann. Um da die Schmodder, das Schmoddergelb daraus zu bekommen. Genau.
Jo, dann, was haben wir noch? Ah ja, nochmal
ja.
Corona. Also gegen Corona? Nein.
Für das Zuhausebleiben.
Ja.
Ich habe noch einen Link mitgebracht für 10 Konzertmitschnitte, die das Zuhausebleiben versüßen.
Ja, okay.
Schöne Metal-Konzerte.
Metal-Konzerte. Oh Gott.
Ja.
Ja. Ich habe gesehen, die Berliner Philharmoniker, die haben auch so irgendwie kostenlos 30 Tage
ihren Monatspass oder sowas.
Ja. Kannst du, also wer nicht auf Metal steht, sondern lieber auf Klassik, kann auch da vorbeiklicken. Ja, ansonsten gibt viele lustige Sachen auf YouTube und keine Ahnung. Also ihr findet die Möglichkeit, die Zeit rumzutreiben, und wenn nicht, dann lest einfach in der Wikipedia oder korrigiert in der Wikipedia. Mhm. Schickt lustige Sachen auf Twitter rum, podcastet, hört Podcasts, keine Ahnung. Es gibt so viel zu tun. Also man kann auch runterfahren, ja, und sich mal ein bisschen mit sich selber beschäftigen. Aber ihr könnt auch viele lustige Sachen kreativ werden oder sinnvolle Dinge tun. Oder
gibt's da nicht diesen
Hackathon,
Coding-Hackathon gegen
Corona? Richtig, den habe ich völlig vergessen zu picken. Da habe ich heute noch drüber getwittert. Es gibt einen Hackathon, der von ein paar Startups, aber unter dem Dach, Deckmantel würde ich sagen, unter der Schirmherrschaft von dem Bundesministerium ausgerichtet wird. Und zwar geht es darum, wir gegen Corona und der Hackathon der Bundesregierung. Und da kann man bis Freitagmittag, kann man da noch Ideen einreichen und Freitagabend ab 18 Uhr soll gehackt werden. Und Grundvoraussetzung ist erstmal nur, dass man es irgendwie schafft, in deren Slack zu kommen. Und der Rest wird sich finden, ist im Moment so die Ansage.
Okay.
Das klingt sehr spannend.
Okay, interessant.
Kannst auch Steam spielen.
Halt, die haben, viel schlimmer. Nee, die haben gesagt, hier, die haben die Deadline geändert. Donnerstag 20 Uhr ist Deadline für die Herausforderung. Also schnell noch eingereicht. Ja. Und bis Freitag 14 Uhr kann man dann Voting-Herausforderungen machen.
Okay. Ja. Gut. Also ihr findet Sachen zu tun.
Okay, ja. Also quasi hat die Bundesregierung so einen Slack-Channel spendiert und dann geht's jetzt los, oder was?
Genau.
Was ist jetzt die Quintessenz?
Kommen jetzt jeden Tag die Sachen, die dann gehackt werden sollen. Heute dieses
Beatmungsgerät hacken.
Morgen dieses Beatmungsgerät hacken.
Nee. Guck mal gespannt, was und ob was dabei rauskommt.
Ob wirklich sinnvolle Sachen sind. Wenn nicht, wie gesagt, dann helft irgendwelchen anderen Leuten. Codet irgendeine Open-Source-Software. Also man kommt, glaube ich.
Oder helft, also was ich in den letzten Tagen sehr intensiv gemacht habe, ist Leuten, die sich bisher so gar nicht damit beschäftigt haben, zu erklären, wie gut man so Videocall-Sachen, Konferencing-Tools benutzen kann, so Starthilfe in das Homeoffice oder Starthilfe in das Remote-Arbeiten zu geben. Das ist auch sehr nachgefragt zurzeit.
Du glaubst auch gar nicht, wie viel Leuten ich VPN erklären musste und einrichten musste und das scheint auch so ein Ding zu sein. Also
was ganz cool ist, wir haben bei uns einen, der macht neben dem, was er eh gerade tut, macht er einmal am Tag so ein Hilfestunde oder Hilfehalbe Stunde für diese Lösung für Videotelefonie und so. Der sagt dann wenn ihr Fragen habt, kommt quasi in das Ding rein, dann ist quasi die erste Hürde schon mal da quasi reinzukommen. Und die zweite ist dann so, sagt einer so, irgendwie ist da irgendwas kaputt und es funktioniert bei uns nicht. Und dann sagt er so, ja, stimmt, das ist scheiße. Das ist dann quasi die Lösung. Nee, das ist da aber keine Lösung für, aber schön, dass du es auch nochmal gesagt hast. Aber es ist dann auch so ein bisschen Selbstbestätigung natürlich. Finde ich auf jeden Fall toll, dass er das macht, dass er sich da quasi opfert für irgendwelche Leute, die dann mit ihren IT-Problemen zu ihm kommen. Weil natürlich der IT-Helpdesk, der das eigentlich machen sollte, die haben natürlich da komplett überfordert. Ja. Nee. Sind wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Gut, dann wünschen wir euch allen, dass ihr gut durch die Krise kommt. Und fleißig, wie gesagt, Podcasts hört, Dinge tut. Nicht in die Krise verfallt, trotzdem ein bisschen runterfahrt. Zeit für die Familie habt, aber nicht für die Großeltern.
Nur für ein bisschen Familie, nicht für alle Familie.
Nur für die Kernfamilie. Mit den anderen kann man ja auch telefonieren, hier die Dings videotelefonieren. Dann kann man denen auch schon mal zeigen, wie das geht. Und
aber dann musst du, also wie zeigst du denen quasi Videotelefonie? Also wie bootstrapst du das Problem?
Das geht. Man kann die auf dem Handy
anrufen. Ja, aber die Tools sind ja mittlerweile so einfach.
Also mittlerweile hat ja jeder das auf dem Telefon. Die haben ja entweder da WhatsApp-Dings oder FaceTube-Time und
das ist das geht Gleiche, schon. Oder?
Nee.
Ja, und selbst wenn man so andere Anbieter, Skype installieren auf dem Handy, das ist halt auch nur eine App. Oder Zoom, wenn du so einen Zoom-Link verschickst, die müssen halt den Link anklicken und die Sachen verfolgen. Das hat auch erstaunlich gut schon funktioniert. Das Tooling ist besser. Da bin ich ein bisschen froh, dass wir nicht 10 Jahre früher haben.
Also frohes Homeoffice. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Bleibt gesund. Passt auf euch auf.
Eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Bis dann. Am Gerät.
Ciao, ciao. Bis
zum nächsten
Mal. Ciao.